Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Marina Münkler. Sie ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Hallo Frau Münkler.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Wenn Sie nicht Literaturwissenschaftlerin sind und da an Ihrer Fakultät beschäftigt sind, dann arbeiten Sie auch noch im Sonderforschungsbereich 1285. Der Titel ist, also der Untertitel ist Konstellation und Dynamiken der Herabsetzung. Der Obertitel ist Invektivität. Das ist ein Wort, das habe ich heute Morgen zum ersten Mal gelesen. Was ist das für ein Wort?
Ja, das ist ein Wort, das leitet sich ab von der römischen rhetorischen Gattung der Schmährede, lateinisch invectiva oratio. Und davon haben wir das Wort Invektivität abgeleitet. Und zwar deswegen, weil es gibt ja nicht nur die Schmährede, sondern es gibt schmähende Gesten, es gibt einzelne Schimpfworte, es gibt hingeworfene Seitenbemerkungen, die etwas Herabsetzendes haben. Und da dachten wir brauchen einen Überbegriff. Aber den einzigen Begriff, den es eigentlich schon mal gab in dieser Richtung, das war eben die invectiva oratio und deswegen Invektivität.
Das heißt, wenn Sie sagen, das haben wir abgeleitet, das ist in dem Sinne eine Neuschöpfung?
Ja, das ist eine Neuschöpfung, das Wort, und auch eine ganz bewusste Neuschöpfung, weil wir fanden, das Problem, das wir derzeit eigentlich überall beobachten, das wir aber auch historisch weit zurückgehend beobachten können, nämlich dass Herabsetzung ein wichtiger und wenn auch bedauerlicher Teil gesellschaftlicher Kommunikation ist, dass man den nicht einfach mit Polemik abtun kann.
Das ist zu einfach?
Das ist, Polemik hat eine klare Zielrichtung, sie kann häufig was Herabsetzendes haben, aber ganz häufig geht es um bestimmte Sachverhalte noch. Man richtet sich polemisch gegen eine andere politische Richtung und gegen deren Forderungen. Aber Invektivität beschreibt, es gibt nicht nur Sachverhalte, um die es da geht, sondern es gibt eine Form des Verhaltens, des sprachlichen, des mimischen, des gestischen Verhaltens gegenüber anderen, das alleine auf Herabsetzung, Diskriminierung, Stigmatisierung, Beleidigung etc. zielt und das nochmal anders ist als Hate Speech. Das wäre ein alternativer Begriff gewesen, der ja jetzt sehr im Schwange ist. Aber zum einen hat Hate Speech im Englischen eine rechtliche Dimension. Und das ist tatsächlich ein Begriff, so wie bei uns
als Volksverhetzung.
Hassrede. Und zum anderen gibt es relativ viele Arten von Reden, bei denen der Hass gar nicht so offensichtlich ist, wo man schon ein bisschen genauer hinschauen muss, um die Herabsetzung zu erkennen. Also beispielsweise, wenn man in einem Kreis, in dem vorwiegend Männer sind, die alle begrüßt mit, ach ja, interessantes Problem, über das wir jetzt gerade gleich reden, da haben sich sicher schon mal Gedanken gemacht, und die Frau wird begrüßt mit dem Wort, ach, Sie sehen aber heute wieder gut aus.
Ja.
Sowas ist eben auch herabsetzend. Das lässt sich aber nicht unter Hassrede subsumieren. Und weil Herabsetzung sehr subtil sein kann, haben wir diesen Begriff der Invektivität gewählt.
Marina Münkler ist heute Mittag bei uns zu Gast. Sie ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Und Frau Münkler, heute muss sich die deutsche Kapitänin Carola Rackete wieder verantworten vor Gericht auf der Insel Sizilien. Sie sollte heute vor der Staatsanwaltschaft erscheinen. Sie soll zum Vorwurf befragt werden, ob sie illegale Migration begünstigt hat, als sie Ende Juni mit ihrem Schiff der Sea-Watch 3 in den Hafen von Lampedusa eingefahren ist. Ist es richtig, dass sie sich heute verantworten muss?
Dass sie das Verhalten erklären muss, ist, glaube ich, in Ordnung. Das, was man ihr vorwirft, was ihr vor allen Dingen der italienische Innenminister Salvini vorwirft, nämlich Menschenschmuggel zu betreiben, das ist überaus fragwürdig. Denn das, was sie gemacht hat, ist das, was im Seenotrecht geboten ist. Sie hat in Seenot geratene Menschen aufgenommen und die sind in den nächsten sicheren Hafen zu bringen. Das ist entweder Malta oder aber Lampedusa, das sind die nächsten Häfen, wenn man einmal von Libyen absieht. Ja. Aber man muss doch sagen, Libyen ist kein sicheres Land. Das Land wird von Milizen beherrscht, die Regierung hat eigentlich überhaupt keine Kontrolle über das Land. Und auch die Küstenwache, die haben, ist eng mit diesen Milizen verbunden. Also von daher kann man nicht sagen, Libyen ist ein sicheres Land.
Wir haben im Zuge dieser Diskussion um Carola Rackete und über die Sea-Watch natürlich auch nochmal eine sehr intensive Diskussion darüber gehabt, wer eigentlich Verantwortung dafür trägt, dass diese Migranten, dass diese Flüchtlinge einen italienischen Hafen anlaufen sollen. Also wer dafür Verantwortung trägt, dass die Menschen versuchen, nach Europa zu kommen und dass sie diesen gefährlichen Weg nehmen. Was ist Ihre Ansicht? Ist es überhaupt möglich, legale Migration im Ausmaß, wie wir sie sehen, in einem so komplexen Gebäude wie der Europäischen Union. Ist das überhaupt möglich zu organisieren?
Das ist überaus schwierig, denn man bräuchte eine gesamteuropäische Lösung. Und wir wissen ja, dass es eine ganze Reihe von Staaten gibt, die an dieser Lösung kein Interesse haben. Es wäre aber sicher die klügere Politik. Und die Frage ist, ob die neue Kommissionspräsidentin in Gesprächen mit den Regierungen etwas erreichen kann. Im Moment spricht man ja eher von einer Koalition der Willigen, die bereit sind, Leute aufzunehmen. Man wird sicher sagen müssen, man kann nicht alle Afrikaner, die nach Deutschland oder Europa wollen, aufnehmen. Aber es wäre viel sinnvoller, legale Zugangswege zu schaffen mit Begrenzungen. Es gibt ja dafür auch Beispiele. Es ist ja nicht so, als ob das nie erprobt worden wäre. Sowohl die USA als auch Kanada als auch Australien kennen legale Zugangswege. Und das wäre schon ganz sinnvoll, das zu machen, auch Leute hier auszubilden, damit sie dann in ihren eigenen Ländern unter Umständen, wenn sie zurückkehren wollen, wieder auf eigenen Beinen stehen können. Also ganz wichtig wäre eine Politik, die kombiniert einerseits eine Hilfe zur Selbsthilfe für verschiedene Staaten, vor allen Dingen südlich der Sahara. Zweitens eine geregelte Migration mit begrenzten Zahlen. Und drittens eine Seenotrettung, die diesen Namen verdient. Denn natürlich wird man auch mit einer geregelten Migration nicht verhindern können, dass Leute flüchten. Teilweise haben sie da ja auch gute Gründe dafür. Manche benutzen das als ein Mittel der Migration, weil es gar keine andere Zugangsmöglichkeit gibt. Und da müsste man eine klare Orientierung schaffen, unter welchen Umständen kann man zuwandern. Und gleichzeitig müsste man natürlich Asylverfahren so einrichten, dass die Prüfung sehr schnell funktioniert.
Wir sind ja vor allem an Carola Rakete, haben wir auch wieder deutlich gesehen, was wir eingangs besprochen haben, nämlich wenn es um Herabsetzung geht. Sie ist ja zum einen natürlich auch stark gefeiert worden für das, was sie getan hat, zusammen mit der Crew, aber natürlich auch sehr stark angegangen worden. Ist das zum Beispiel etwas, was für Sie in Ihrem Sonderforschungsbereich dann etwas ist, wo Sie sagen, damit können wir uns beschäftigen, das ist eine neue Dimension, die für uns wichtig ist?
Also wir haben ein Projekt von Elisabeth Tiller, das sich beschäftigt mit Migration und gerade mit Italien und der italienischen Reaktion auf Migration. Das Interessante ist, Italien ist eigentlich bis vor 50 Jahren ein Emigrationsland gewesen. Italiener sind massenhaft nach Amerika ausgewandert und in andere Länder.
Nach Argentinien zum Beispiel.
Und das findet man häufig in einer eigenartigen Relation. Länder, die sehr starke Emigration haben, wollen keine Immigration, reagieren darauf mit einer scharfen Abwehr. Und das zu untersuchen ist schon spannend. Auch die Narrative, die da entstehen, also die negative Beschreibung von Migranten, die sehr intensiv ist. Und das wird natürlich verstärkt, wenn von staatlicher Seite überhaupt nichts für die Integration von Migranten getan wird. Und das ist in Italien leider besonders ausgeprägt.
Was ist dann Ihr Blick als Literaturwissenschaftlerin darauf?
Naja, das Interessante, was man als Literaturwissenschaftlerin beobachten kann, sind eben diese Narrative. Man muss ja, um Afrikaner als bedrohlich erscheinen zu lassen, braucht man bestimmte Arten von Erzählmustern. Also indem die immer als Vergewaltiger ausgewiesen werden, als Straftäter, als solche, die sich an die Stelle der Europäer setzen wollen und eigentlich diesen Kontinent erobern wollen. Und dann schafft man quasi auf der anderen Seite so eine Art von Opferbewusstsein. Und dafür sind solche Narrative sehr wichtig. Und dieses Opferbewusstsein lässt sich sehr gut in Aggressivität gegen die Migranten richten.
Frau Münkler, seit Tagen arbeitet sich US-Präsident Donald Trump an der Konkurrenz ab, genauer gesagt an vier demokratischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus. Und das kommt bei großen Teilen seiner Anhängerschaft offenbar sehr gut an. Gestern gab es eine Wahlkampfveranstaltung und da hat Trump die Leute animiert und das Publikum hat gegrölt. Wir hören mal rein.
And obviously and importantly, Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds.
Send her back, schickt sie zurück. Präsident Trump meinte, die Abgeordnete Omar, die in der Vergangenheit schon immer wieder aufgefallen ist mit Israel-Kritik, die man auch durchaus antisemitisch nennen kann. Die Resonanz ist hier aber, schickt sie zurück. Das ist so eine amerikanische Staatsbürgerin, von der wir da sprechen. Ist das noch Herabsetzung oder ist das schon Rassismus?
Das ist ganz sicher Rassismus. Es ist ja auch ganz offensichtlich, dass diese vier Abgeordneten alle People of Color sind. Und dass von daher die rassistische Stoßrichtung hätte ja sonst andere nehmen können, die ähnliche Positionen vertreten, ganz eindeutig ist. Was er da betreibt, ist eine Politik des Othering. Sie werden nicht mehr anerkannt als Amerikanerinnen, sondern sie werden zu anderen gemacht. Und dann kann man diese Rufe erzeugen, send her back. Mhm. Und das ist eine ausgesprochen gefährliche und bedenkliche Politik. Ausgrenzen, herabsetzen, dann schließlich in Hassrede übergehen. Und es ist gleichzeitig auch eine Verkehrung der Verhältnisse. Denn was Omar und andere machen, ist Kritik, teilweise scharfe Kritik an der Politik des US-Präsidenten üben. Das ist aber etwas anderes, als zu sagen, wir hassen Amerika. Das aber unterstellt er ihnen ja und legitimiert damit seine eigene Form der Hassrede. Solche Legitimationsfiguren findet man relativ häufig im Kontext von Hassrede. Und natürlich ist es raffiniert, dann den Antisemitismusvorwurf so stark hervorzukehren und auf diese Weise so zu tun, als würde man andere inkludieren wollen.
Ist das etwas, was Sie oft erleben, wenn Sie das untersuchen, Herabsetzung, Herabwürdigung, dass man auch, was ja Trump auch regelmäßig sagt, er sich selber ja immer wieder als absoluter Nichtrassist bezeichnet und sagt, ich reagiere ja nur?
Genau. Also zum einen sich selbst zum Opfer machen, sich selbst als grundsätzlich nur reaktiv darstellen und nicht als aktiv eine bestimmte Politik betreiben, das ist ganz typisch. Und was auch typisch ist, und das konnte man bei dieser Veranstaltung erleben, ist das Bilden von Schmähgemeinschaften. Also es stellt sich dann über negative Emotionalisierung eine Gemeinschaft zwischen dem Anführer, und als der gibt er sich ja, zwischen dem Anführer und den sogenannten normal denkenden Bürgern her. Und das führt dann dazu, dass da so ein Gemeinschaftsgefühl produziert wird, das aber aus der Hassrede erwächst.
Also Hass verbindet.
Ja.
Jetzt ist es ja so, dass schon seit langem gesagt wird, das kann man nicht so stehen lassen, man muss dagegen agieren, man muss das aufdecken. Mein Gefühl ist, jedes Mal, wenn man das versucht, wenn das getan wird, dann ist es eigentlich nur etwas, was zum Beispiel Donald Trump total hilft, weil es natürlich, das ist ja für ihn wie Benzin. Er braucht das ja, um weiterzumachen, er nutzt das auch für sich. Gibt es da überhaupt einen richtigen Umgang damit?
Also Empörungskommunikation, vor allen Dingen auf Dauer gestellte Empörung, hilft wenig. Sie liefert ihm immer neue Vorlagen, mit der er dann arbeiten kann. Das gilt auch für andere populistische Politiker. Und was wichtig wäre, nach meiner Auffassung, ist, dass die Demokraten versuchen, einen Teil dieses Elektorats, das Trump wählt, zurückzugewinnen. Mit Trump wird man sicher sich nicht einigen können und mit einem großen Teil der rechten Seite der Republikaner auch nicht. Aber diese jetzt eigentlich über Jahrzehnte laufende Art der Auseinandersetzung zwischen Republikanern und Demokraten, die nützt eigentlich nur Leuten, die auf Spaltung, auf Hass und negative Emotionalisierung setzen.
Sie sagen jahrzehntelang, das heißt, Trump ist eigentlich nur die neueste Episode?
Ja, also ich meine, schon vorher gab es von Seiten der Republikaner gegen die Demokraten Angriffe, die eigentlich unter aller Würde waren. Dass Trump treibt das auf die Spitze, das hat sicher nochmal eine neue Dimension, aber es ist nicht etwas grundsätzlich Neues.
Die Person, die angefeindet worden ist, die Abgeordnete Oma, die hat selber reagiert, nicht mit Empörung, sondern ich würde mal sagen mit Empathie. Sie hat ein Zitat getwittert von der Bürgerrechtlerin Maya Angelou. Du wirst mich vielleicht mit deinem Hass töten, aber so wie die Luft werde ich mich erheben. Das ist natürlich der Versuch, sich darüber zu stellen, aber auch der, so erscheint es mir zumindest, wirkt auf mich etwas hilflos.
Naja, zunächst einmal ist es ja gar nicht so einfach zu reagieren auf eine solche Art von Hasskommunikation. Es ist ein schwieriger Abwägungsprozess, was ist eigentlich das Richtige? Einerseits könnte man sagen, Argumente sind das Richtige, weil sie ganz anders funktionieren. Sie adressieren den Verstand und nicht die Emotionen. Andererseits ist es auch wieder wichtig, positive Emotionen dem entgegenzusetzen und beispielsweise nicht zuzulassen, dass einem Trump als Bürgerin dieses Landes das Recht, eine Vertretung dieses Landes zu sein, abspricht. Und von daher ist es richtig, es ist eine sehr metaphorische Sprache, die sie da gewählt hat. Das ist vielleicht das, wo ich sagen würde, das ist nicht sehr effektiv. Es spricht nur ganz bestimmte Leute an. Aber wichtig, dem etwas entgegenzusetzen und nicht in einer ähnlichen Weise zu reagieren, finde ich es schon.
Bei uns hier im Programm an diesem Mittag ist Marina Münkler. Sie ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Und Frau Münkler, wir haben jetzt schon über zwei sehr konkrete Fälle von Herabwürdigung, von auch Hass gesprochen. Und Sie beschäftigen sich ja damit in einem Sonderforschungsbereich, Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung. Meine Frage heute Morgen war, gab es eigentlich schon jemals eine Zeit in der Geschichte der Menschheit, in der es keinen Hass gegeben hat, in der es weniger Hass gegeben hat als in der Zeit davor?
Also ich würde nicht sagen, dass Hass sich permanent gesteigert hat, aber es gibt wohl kaum eine Phase in der Geschichte, wo es ihn nicht geben kann. Wir begreifen Herabsetzung als ein gesellschaftliches Fundamentalphänomen, also eines, das sich in unterschiedlichen Zeiten, aber eben auch in unterschiedlichen Konstellationen und Dynamiken beobachten lässt. Und dass sich jetzt etwas geändert hat gegenüber, sagen wir, im Zeitraum von vor 30 Jahren, das ist sehr deutlich. Andererseits lässt es sich historisch weit zurückverfolgen. Also wir haben einen Schwerpunkt in der Antike, gerade in Rom, in der Gerichtsrede, in der Senatsrede, aber auch im Theater gehört das Herabsetzen und das wechselseitige Schmähen zur Art, wie in Rom Politik gemacht wird. Mhm. Und von daher haben sich da bestimmte Arenen ausgebildet, in denen das stattgefunden hat.
Das heißt, man braucht auf jeden Fall eine Form von Öffentlichkeit und dann, wenn es neue Öffentlichkeiten gibt, sich in der Menschheitsgeschichte neue Öffentlichkeiten entwickelt haben, dann haben sich dann daraus auch jeweilige neue Formen von Hass entwickelt?
Ja, wir untersuchen diesen Medienwandel sehr intensiv. Ich tue das auch in meinem Projekt über die reformatorischen Auseinandersetzungen um die Heiligen im 16. Jahrhundert. Und da ist das mit Händen zu greifen, denn wir haben ja zu diesem Zeitpunkt einen Medienwandel. Um 1450 wird der Buchdruck erfunden. Der dient zunächst mal nur dazu, eine perfekte Bibel zu schaffen. Aber dann zeigt sich, man kann mit diesem neu geschaffenen Medium auch kleine Schriften drucken, Flugschriften. Man kann in deutscher Sprache veröffentlichen. Man kann damit richtig viele Leute erreichen. Und man kann bei Sachen, die einem zuwider sind, scharfen Widerstand leisten, beziehungsweise natürlich auch von oben herabsetzen. Ein Beispiel dafür ist etwa die Auseinandersetzung um den heiligen Benno 1524. In kurzer Folge entstehen 6, 7 Flugschriften. Luther beginnt wenige Tage vor der heiligen Erhebung mit der ersten Schrift gegen den neuen Abgott und alten Teufel, der jetzt in Meißen erhoben werden soll. Die katholische Seite ist empört, weil es so kurz vorher erscheint, dass sie nicht mehr reagieren können unmittelbar. Dann kommen aber gleich 3 Schriften hintereinander. Luther wird als Abgott bezeichnet und als Teufel. In der letzten Schrift als Eberschwein, das mit seinem säuischen Rüssel die Verehrung der Heiligen besudeln wollte. Also da sieht man schon diese Steigerungsformen, ja, die Eskalationsdynamiken, die da drin sind. Und in Fällen von Medienwandel führt es häufig zu einer Dynamisierung und die können wir natürlich zeitgenössisch durch das Internet beobachten.
Würden Sie dann sagen, das ist dann wie in diesem Fall auch ein Missbrauch dieser neuen Medien oder ist es eine ganz normale neue Nutzung, weil eben Menschen sich miteinander in oftmals sehr anstrengenden Ton auseinandersetzen?
Ein Missbrauch würde ich das nicht nennen. Es ist ein spezifischer Gebrauch von Medien. Also wir sagen dazu, Medien haben eine bestimmte Affordanz. Also sie laden dazu ein, bestimmte Dinge zu tun. So wie bei Facebook der Like-Button dazu auffordert, bestimmte Dinge zu tun. Und ein Medium, das es einem ermöglicht, jetzt plötzlich schriftlich relativ schnell seine Meinung kundzutun, das führt natürlich dazu, dass dann, wenn man wie Luther selbst erheblich unter Druck, er steht ja in Acht und Bann, ist, dass man dann das vor allen Dingen für negative Kommunikation nutzt. Und die Beteiligungsmöglichkeiten, die sich mit dem Internet eröffnet haben, die ja so vorher nicht da gewesen sind, also Leserbriefe konnte man schreiben und ähnliches mehr, man konnte demonstrieren, aber jetzt kann man ganz unmittelbar seine Ablehnung, seine Wut zum Ausdruck bringen und das hat aber natürlich erhebliche Folgen, vor allen Dingen deswegen, weil mit dem Internet eigentlich die Grenze zwischen privat und öffentlich gefallen ist. Mhm. Also ich äußere etwas zu Hause im privaten Raum, aber das, was ich da sage, ist öffentlich, weil ich es auf meiner Facebook-Seite poste oder per Twitter in die Welt schicke. Das macht einen großen Unterschied und es führt dazu, dass Leute sehr viel weniger kontrollieren, was sie sagen.
Das heißt, das ist auch eine Form von Ermächtigung.
Ja, es ist eine Form von Ermächtigung, eine Form von Selbstermächtigung sehr stark. Man findet das deswegen auch sehr häufig bei Leuten, die sich selbst zurückgesetzt fühlen, die Depravierungserfahrungen haben. Das ist, glaube ich, einer der Gründe,
warum man... Depravierung heißt?
Depravierung, Herabsetzung.
Ja.
die sich herabgesetzt fühlen. Und das kann man eben in den ostdeutschen Bundesländern relativ genau beobachten.
Marina Münkler ist heute Mittag hier bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der TU Dresden. Frau Münkler, heute geht es um CO2-Preise. Heute Abend kommt das Klimakabinett zusammen. Das sind die Ministerien der Bundesregierung, die relevant sind, wenn es darum geht, Antworten auf den Klimawandel zu finden. Und CO2-Preise, die sind das große Thema. Das war ja lange so ein Begriff, mit dem wollte man eigentlich nichts zu tun haben, aber mittlerweile ist es relevant. Und Helge Braun, der Kanzleramtsminister, hat heute Morgen im Morgenmagazin nochmal erläutert, welche Fragen da zum Beispiel wichtig sind.
Heizen soll nicht irgendwie die zweite Miete werden. Und deshalb haben wir heute schon da ganz große Unterschiede. Und deshalb würde gerade zum Beispiel das Heizen zu Hause besonders betroffen sein. Und deshalb, bevor man einen so einen abstrakten Preis nennt, der über alles gelegt wird, muss man diese Mechanismen verstehen, die wir brauchen, um den sozialen Ausgleich herzustellen, damit nicht der ländliche Raum durch das Pendeln besonders belastet ist oder eben der Mieter, der in einem Altbau wohnt, der noch eine sehr konventionelle Heizung hat.
Also CO2-Preise, das wäre ja tatsächlich ein grundlegender Wandel, auch bei uns. Halten Sie das für ein Mittel, das vielleicht radikal genug ist, um tatsächlich den Klimawandel zu verlangsamen? Oder, und das ist eine Frage, die ich mir wirklich ganz ernsthaft stelle, ist das vielleicht etwas, was zu radikal wäre, um die Menschen auch mitzunehmen?
Ich glaube eigentlich nicht, dass das zu radikal wäre. Was man sicher machen muss, ist, man muss einen sozialen Ausgleich schaffen für Pendler. Und auch für Leute, die mit niedrigen Einkommen, dass das Heizen nicht zur zweiten Miete werden kann, das ist, glaube ich, klar. Aber andererseits braucht man ein Modell, das über den Emissionshandel hinausgeht. Den Emissionshandel haben wir in der EU seit 2005 und wir sehen, dass die Erfolge nur mäßig sind. Sie reichen einfach nicht. Und man braucht ein weiteres Instrument. Und im Moment hat man natürlich durch die Demonstrationen Fridays for Future, hat man Schwung in der Debatte. Die andere Seite, diejenigen, die tatsächlich für Klimawandel sind und die als junge Menschen auch allen Grund haben zu sagen, das müssen wir begrenzen, die haben jetzt eine gewisse Dynamik in die Debatte gebracht und die muss man jetzt mitnehmen.
Morgen ist es wieder soweit, Fridays for Future. Ja. Das hat natürlich auch nochmal hohe Symbolik, dass heute dieses Klimakabinett tagt, obwohl nicht klar ist, beziehungsweise eigentlich schon klar ist, dass es heute wohl noch keine konkreten Beschlüsse geben wird. Aber dennoch, die Symbolik ist ja da. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie glauben, das kann man den Menschen schon zumuten. Allerdings wäre jetzt mein Gedanke, viele Menschen glauben doch, und ich finde auch zu Recht, dass ihnen eh schon so und so viel zugemutet wird und dass dann diese ganze Debatte um Klimawandel doch wieder nur auf dem Rücken der in Anführungsstrichen kleinen Leute ausgetragen wird. Dass es doch eigentlich nicht darum geht, ob jetzt wir mit unseren Autos CO2 rausschleudern, sondern dass es darum geht, ob die große Industrie tatsächlich in irgendeiner Form sich beteiligen will und zwar so beteiligen will, dass es eine Lösung gibt.
Naja, die CO2-Bepreisung würde ja natürlich zweifellos auch die Industrie treffen. Und da ist ja dann immer das naheliegende Argument, das gefährdet Arbeitsplätze. Das ist etwas, was wir schon seit Jahrzehnten kennen. Und natürlich wird eine CO2-Bepreisung auch nicht komplett neutral sein können. Aber andererseits muss man sagen, gerade Leute, die beispielsweise in Stadtteilen leben, in denen relativ viel Verkehr sich durchwälzt, die sind auch von der negativen Seite des CO2-Ausstoßes durchaus sehr betroffen. Und insoweit würden die auch profitieren. Man muss wirklich schauen, dass man soziale Ausgleichsmechanismen schafft. Da gibt es eine Reihe von Vorschlägen dazu. Es macht im Grunde niemand mehr einen Vorschlag, der einfach in die Richtung geht, zu sagen, okay, das muss jetzt teurer werden, egal was es kostet und wen es trifft. Das gab es mal bei früheren Forderungen der Grünen nach einer Höhe des Benzin- oder Dieselpreises, bei dem das so gewesen ist. Aber das haben die Grünen auch gelernt, dass man das nicht machen kann. Weil sonst wird es natürlich wieder zu einem Thema der AfD, die ja den Klimawandel ohnehin leugnet und die dann entsprechend mobilisieren kann. Aber auch unter potenziellen AfD-Wählern gibt es solche, die nicht alles glauben, was von der AfD-Spitze so verkündet wird. Und an die muss man ran.
Potenzielle. Das heißt also, die Kernwählerschaft, die ist tatsächlich schon auf der, ich weiß nicht, ob das die offizielle Linie ist, aber schon die klimaskeptische Linie der AfD.
Jedenfalls haben sie da entsprechende Mobilisierungsmöglichkeiten. Das muss man sehen und damit muss man umgehen. Und das ist auch ganz sinnvoll zu zeigen, wir machen eine Politik, die ja positiv, wenn sie Ergebnisse zeigt, für alle ist. Denn vom Klimawandel sind alle betroffen. Und wo man dann zeigen kann, es ist mitnichten so, dass es sich in allererster Linie gegen Leute richtet, die eben nicht jeden Preis mittragen können.
Ja, die AfD hat ja zum Beispiel bei der Europawahl Plakate aufgehangen mit dem Motto Diesel retten, wo es um die Dieseltechnologie ging. Aber da hätte ich doch mal die Frage, weil wir ja darüber gesprochen haben, ob sich die sogenannten Kleinleute dann nicht doch als Opfer fühlen, wenn es darum geht, wir müssen den Klimawandel vorantreiben oder die Rettung des Klimas vorantreiben. Das heißt, diese Debatten, die wir jetzt führen, die spielen schon auch zum Beispiel der Alternative für Deutschland in die Hände.
Die Debatte, wie sie im Moment geführt wird, sicher noch nicht. Wenn es tatsächlich einen Preis gibt und wenn für den nicht hinreichend sozialer Ausgleich geschaffen wird, dann wird es denen in die Hände spielen. Aber man kann natürlich nicht seine Politik danach ausrichten, ob das jetzt der AfD gerade mal in die Hände spielt. Was man aber schon machen kann, ist darauf hinweisen, welche Widersprüche es in der AfD-Politik gibt. Also einerseits den Klimawandel zu leugnen oder so wie in Dresden im Kommunalwahlkampf für ein autofreundliches Dresden zu plädieren. Da hatten sie so Plakate ein, für ein autofreundliches Dresden. Das hat man seit 40 Jahren, glaube ich, nicht mehr gesehen. Und dann gleichzeitig zu sagen, Migration aus Afrika und aus anderen Ländern, die stärker noch betroffen sind von den Folgen des Klimawandels, kann nicht sein. Ja, wenn man eine Politik machen will, die den Anspruch hat, tatsächlich auf Weltprobleme zu reagieren, dann kann man diesen Widerspruch nicht so ohne weiteres wegdiskutieren.
Und jetzt, Frau Münkler, kommen wir zu jemandem, der vielleicht auch Ihr neuer Vorsitzender werden möchte. Hören wir mal rein. Karl Lauterbach. Heute hat er gesagt, warum er Teil einer neuen SPD-Doppelspitze werden will.
Mit jeder Wahl wird diese Frage, wofür steht eigentlich heute noch die SPD, immer bedeutsamer. Das ist die Hauptfrage, die wir an den Ständen bekommen. Und auf die haben wir, ehrlich gesagt, keine so gute Antwort. Und zum Zweiten, ich glaube auch, dass wir seit sehr langer Zeit die Umweltpolitik vernachlässigen. Und das war auch der Hauptgegenstand meines letzten Bundestagswahlkampfs. Ich habe sozusagen Soziales und Umweltaspekte vermengt. Ich habe also sehr stark beispielsweise abgehoben auch in meinem Wahlkampf auf die krebserregende Wirkung von Glyphosat. Ich habe viel Verkehrspolitik gemacht, Feinstaub als Thema benannt, noch bevor übrigens der Filterskandal eine große Rolle gespielt hat.
Karl Lauterbach hat heute seine Pläne vorgestellt. Er will an die SPD-Spitze zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Nina Scher. Sie sind damit jetzt das zweite Duo, das seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Einfaches Mitglied in der Partei ist unser Gast heute, Marina Münkler. Frau Münkler, was halten Sie eigentlich von dieser ganzen Debatte um die Doppelspitze? Wäre das eine Lösung für Ihre Partei?
Die Doppelspitze wäre keine schlechte Lösung im Grundsatz. Die Grünen haben das ja über sehr lange Zeit gezeigt, dass das sehr gut funktionieren kann. In der SPD ist es eine Notlösung, die jetzt plötzlich aufs Tapet gekommen ist. Vorher hat ja niemand drüber geredet, die jetzt plötzlich aufs Tapet gekommen ist, weil die SPD sich in einer wirklich desolaten Lage befindet.
Glauben Sie, dass das dann der SPD tatsächlich auch helfen würde? Die Doppelspitze der Grünen funktioniert ja eigentlich auch erst seit dem aktuellen Duo. Und vorher war das auch ewig lang und sehr oft detaillierter Streit. Nicht zuletzt natürlich auch dann, wenn man in der Regierung gewesen ist. Und momentan sind ja die Grünen seit vielen Jahren sozusagen in der Opposition, wo sie viel fordern können, aber natürlich wenig aktiv handeln müssen.
Naja, die haben irgendwann aufgehört, die Doppelspitze als eine Versöhnung zweier Flügel zu nutzen. Also des Realo-Flügels und des Fundamentalo-Flügels. Dummerweise ist es das, was die SPD jetzt versucht. Also sie versucht sozusagen die zwei Flügel der Partei zusammenzubinden. Viel wichtiger an der Doppelspitze ist tatsächlich die paritätische Vertretung von Männern und Frauen. Das ist eine zentrale Frage, aber die hat die SPD wieder gar nicht richtig thematisiert. Und sie hat eben auch nicht thematisiert, was die Sachfragen sind. Es ist kein Wunder, wenn Lauterbach sagt, wofür steht die SPD? Das werde man überall gefragt und habe keine so richtige Antwort. Das ist das Zentralproblem der SPD.
Haben Sie das für sich selbst beantwortet?
Wen meinen Sie mit sich, mich?
Sie für sich, wo Ihre Partei steht, wo steht die SPD?
Die SPD steht unentschlossen mal an der einen, mal an der anderen Stelle. Das ist das zentrale Problem. Nein. Nein, die Antworten der SPD müssten natürlich sein, auf sozialen Ausgleich setzen, aber sich andererseits den zentralen Fragen zu widmen. Und ich glaube, die zentralen Fragen, die wir haben, sind neben dem eben schon thematisierten Klimawandel, der Rechtsruck in Deutschland und die populistischen Angriffe gegen den demokratischen Rechtsstaat, der verteidigt werden muss. Und dann natürlich auch ganz grundsätzlich die soziale Frage, die sich beispielsweise am Thema Mieten entzündet. Und darauf müsste die SPD überzeugende Antworten liefern. Das tut sie aber nicht. Eigentlich ist sie vorwiegend mit sich selbst beschäftigt. Und das führt dazu, dass eigentlich das nicht mehr ernst genommen werden kann. Und ich muss sagen, wenn Karl Lauterbach, der ein ordentlicher Fachpolitiker ist, aber doch niemand für die Spitze, und Nina Scheer sich zusammentun und wenn Gesine Schwan und vorschlägt, mit Kevin Kühnert zusammen kandidieren zu wollen, dann zeigt das doch, aus der ersten Reihe der SPD will das niemand. Es gibt nicht mal mehr eigentlich eine erste Reihe der SPD und das ist ein Riesenproblem.
Gibt es denn jemanden, den Sie sich wünschen würden?
Nein.
Oh, das ist aber schon, das kann man jetzt eigentlich so stehen lassen und sagen, das ist eigentlich traurig, wenn Sie das als SPD-Mitglied sagen.
Ja, ich wüsste im Moment niemanden, von dem ich sagen könnte, den würde ich mir an der Spitze wünschen. Ich habe dieser Tage eine Sendung über Angela Merkel gesehen und ich würde mir wünschen, wir hätten jemanden wie Angela Merkel. Ich würde mir wünschen, wir hätten jemanden wie Frau von der Leyen. Da muss man sagen, die CDU hat für die Frauen einfach mehr Frauen nach vorne gebracht, so konservativ wie sie sind. Und gleichzeitig war da auch Müntefering in der Sendung und da habe ich gedacht, ja, da war noch Format, als jemand wie Müntefering da war, aber es ist schon lange her.
Wir reden gerade mit einem sehr enttäuschten SPD-Mitglied hier, Frau Münkler. Dann wäre aber natürlich die eigentliche Frage, warum sind Sie dann noch in der Partei? Wenn Sie zum Beispiel so sehr die weiblichen Spitzenpolitikerinnen, die Spitzenpolitikerinnen der CDU mögen.
Ich fürchte aus nostalgischen Gründen.
Auch das ist kein gutes Argument.
Nein, das ist kein gutes Argument und leider gilt das vermutlich für relativ viele. Also es wäre schon Aufgabe der SPD tatsächlich, eine Politik zu entwickeln und nicht immer so zu tun, als hätte man eine Politik.
Es darf sich ja jedes Mitglied bewerben. Wäre es was für Sie?
Nein, um Gottes Willen. Das wäre ja auch absurd. Also wenn jetzt jedes einfache Parteimitglied ankommt und sagt, ich will Vorsitzende werden, also man ist nicht profiliert, man hat keine entsprechenden Vorbereitungen, das ist doch nur albern.
Frau Münkler, können Sie sich was vorstellen unter der deutschen Seite des Mondes?
Nein. Also der Mond hat, glaube ich, überhaupt keine nationalen Seiten.
Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.